Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir heute hier wieder zusammenkommen dürfen. Bitte öffne du unsere Herzen, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. In den spannenden Erzählungen von Josef führst du uns vor Augen, dass du jeden Tag, auch in schweren Zeiten, uns nicht verlässt. So segne du diesen Abend und das bitten wir dich im Namen Jesus, unseres Erlösers. Amen.
Ich habe euch den Bibeltext, um den es heute geht, 1. Mose 42, auf den Platz gelegt. Ich hoffe, ihr kennt alle die Geschichte von Josef. Ich kann jetzt nicht arg viel erzählen. Ich würde eigentlich gerne den ganzen Abend nur die Geschichte erzählen, weil ich sie selber so spannend finde. Schon seit ich denken kann. Früher sind wir als kleine Kinder auf dem Boden gelegen, der alte Plattenspieler mitten im Raum und haben die Josefs Hörspiele angehört. War genial. Jetzt steigen wir ein in Kapitel 42, die Reise der Brüder nach Ägypten. Der Josef, er hat es geschafft. Er ist ganz oben. Neben dem Pharao, der mächtigste Mann in ganz Ägypten. Der Pharao, er hat, als der Josef ihm die Träume gedeutet hat, in einer ganz spontanen Aktion dem Josef die komplette Macht über Ägypten übertragen. In 1. Mose 41 lesen wir, weil dir Gott das alles, also die Traumdeutung, kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Und dann war er sich einig mit seinen Obersten und mit seinen Beratern, dass Josef diese Aufgabe, die nächsten 14 Jahre zu managen, dass der diese Aufgabe übertragen kriegt. 7 Jahre waren vergangen, 7 reiche Jahre, wirtschaftlicher Aufschwung. Es lief das Wasser der Berg hoch. Und jetzt das 8. Jahr. Es war vielleicht nicht gerade Freude, aber es war für Josef bestimmt eine Erleichterung, als er erfahren hat, im 8. Jahr wurde ihm gemeldet, die Ernte, die wird entweder ganz gering oder total ausfallen. Warum? Der Josef, er hatte keinerlei Beweise, er hatte nur die Traumdeutung vom Heiligen Geist eingegeben gekriegt und hat sie dem Pharao gesagt. Und aufgrund dieser 2-Minuten-Deutung ist ihm die Aufgabe übertragen worden, diese 7 Jahre Ernte einzufahren und dann die kommende 7 Jahre Hungersnot zu überstehen. Und dann heißt es im letzten Vers vom 41. Kapitel, und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn die Hungersnot war groß in allen Landen. Es war genau so, wie Josef es vorausgesagt hat. Der Pharao wurde nicht enttäuscht. Und jetzt an diesem Punkt laufe die Geschichte von Josef in Ägypten und seine Brüder und Jakob in Kanaan laufen sie aufeinander zu. Und die Spannung steigt. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir ein paar Verse in diesem 42. Kapitel einfach Stopp machen. Und ich möchte einladen, dass wir nicht nur die Geschichte, wie sie hier steht, so spannend sie auch ist, dass wir nicht nur die Geschichte auf uns wirken lassen, sondern dass wir auch beobachtet, wo können wir Grundsätzliches vom Wesen Gottes erkennen, wo können wir auch Spuren von Jesus in diesem alttestamentlichen Text erkennen und wo finden wir vielleicht sogar uns selber. Denn das erste Buch Mose ist ein Teil der Bibel, des Wortes Gottes und es ist lebendig auch heute und will zu uns sprechen. Wir beginnen mit dem 1. und 2. Vers. Als Jakob sah, dass in Ägypten Getreide zu kaufen war, sagte er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch lange an? Und dann im 2b, zieht hinab und kauft dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Langsam macht sich Jakob Sorge. Er macht sich Sorge um die Existenz seiner Familie. Hier bei der ersten Reise, da treibt Jakob, der alte Vater, seine Söhne förmlich an, endlich nach Ägypten zu gehen. Er hat's eilig. Warum? Er sieht die Not, er sieht, das Brot ist knapp. Sie haben kaum noch was zu essen. Die Tiere werden schwächer, wir brauchen dringend Getreide. Soweit sieht er, mehr sieht Jakob nicht. Die Söhne, die haben's nicht so eilig. Warum haben sie's nicht so eilig, habe ich mich gefragt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihnen die Vorstellung, nach Ägypten zu gehen, nicht unbedingt so passend, weil sie sich erinnern, dass diese Karawane damals vor 20 Jahren nach Ägypten gezogen ist. Aber schließlich zieht sie doch. Der Hunger und der Vater treibt sie. Sie zieht gemeinsam dorthin und sie haben keine Ahnung, was auf sie wartet. Und sie haben auch keine Ahnung, was Gott mit ihnen vorhat in den nächsten Wochen, Monate oder Jahre. Gott hat einen Plan. Und diesen Plan, den geht er mit seinen Auserwählten Schritt um Schritt. Er, Gott, er hat mit Abraham angefangen und hat mit Isaak fortgeführt und mit Jakob. Und jetzt sind die 12 Söhne von Jakob dran und in der Lebensschule Gottes eingeschult worden. Gott steht zu seinem Versprechen. Er hat gesagt, ich will dich, Israel, zu einem großen Volk machen. Im Moment ist noch nichts sichtbar davon. Das ist so oft so, wenn wir so die Bibel lesen und die Erzväter und die Leute, die haben so wenig gesehen. Die waren in ihrer Situation und sie haben nicht drüber ausgesehen. Wir sind da deutlich im Vorteil. Sie haben noch nicht viel gesehen von einem großen Volk, aber Gott hat einen Plan und dieser Plan läuft. Und dass Gott weiter sieht, das lesen wir in Vers 5. Ein interessanter, kurzer Ausdruck. Da werden diese Söhne von Jakob Kinder Israels oder Söhne Israels genannt. Söhne Israels, Kinder Israels, so wird das Volk Israel durch die ganze Bibel hinweg genannt. Von hier 1. Mose 42 das erste Mal und das letzte Mal in Offenbarung 21. Nämlich dann, wenn das neue Jerusalem gebaut wird und vom Himmel herabkommt, wird jedes der 12 Tore einen Namen dieser 12 Männer, die jetzt gerade unterwegs sind, nach Ägypten tragen. Gott hat einen Plan, der beginnt hier und endet nicht da bei Jerusalem, sondern da ist er immer noch aktiv in der Offenbarung 21, wenn die Welt erneuert wird. Aber im Moment, da sehen wir in dieser Geschichte genauso wie Jakob und die ganze Familie auch nur die Hungersnot, die Sorge ums Überleben. Gott hat den Weitblick. Und Jakob hat es hier, ich denke mal, aus Not und aus Hunger genau richtig gemacht. Er hat dem Plan Gottes entsprochen und hat seine Söhne gesagt, zieh dorthin, damit wir leben und nicht sterben. Denn dort war Josef und es gab Getreide zu kaufen und noch viel mehr. Wir hier in unserem Land, wir haben keinen Hunger nach Essen, aber auch unser Land hat Hunger. Auch wir sind in Not. Und auch bei uns ist besonders jetzt der Hunger nach Sinn, nach Gemeinschaft vielleicht, nach Liebe, nach Zukunft, nach Gesundheit groß. Und manchmal braucht auch mir irgendjemand, der uns antreibt und sagt, geh doch dorthin, dort wird dir geholfen. Josef wartet auf seine Brüder. Das ist mein nächster Punkt. In Vers 6, da lesen wir, aber Josef war der Regent im Land und verkaufte allem Volk im Land Getreide. Als nun die Brüder Josefs kamen, fielen sie vor ihm nieder, zur Erde auf ihr Gesicht. Josef war der Regent. Er hatte das Sagen. Er regierte dieses große Weltreich und er ließ sich es nicht abnehmen. Er übernahm die Verantwortung, dass die Ressourcen, die Vorräte, die geschaffen und angesammelt wurden, dass die sparsam und gerecht verteilt worden sind. Josef sorgte dafür, dass der Vorrat reichte. Er musste für 7 Jahre reichen. Er wusste, 7 Jahre gibt es keine Ernte. Also muss man sparsam sein. Aber Josef hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass der Staat Ägypten nicht arm geworden ist. Wie sich die Kornkammern geleert haben, hat sich die Staatskasse gefüllt. Er hat es verkauft an die eigenen Leute. Und nicht nur an die eigenen Leute, die ganze Welt konnte kommen und dort Getreide kaufen. Trotzdem hat mich überrascht, dass Josef genau zur rechten Zeit am richtigen Ort war. Es sind bestimmt Hunderte, Tausende Menschen jeden Tag da gestanden und haben Getreide möchte. Aber die Brüder sind dem Josef direkt in die Arme gelaufen. War das Zufall? Wusste Josef, wann seine Brüder kommen? Oder hat er die Hoffnung gehabt, dass sie kommen und auf sie gewartet? Hat er vielleicht extra deshalb seinen Hauptamtssitz dorthin in die Grenzregion zu Kanaan verlegt? In diese eine Kornkammer, wo die Leute aus Kanaan in der Regel ankommen sind? Jedenfalls hat es Gott so vorbereitet, dass sich die 11 Brüder nicht verfehlten. Denn diese Geschichte, die ist nicht irgendwie Schicksal oder Zufall, sie entspricht Gottes Plan. Der Josef hat damals, ich sag's mal einfach so, auf seine Brüder gewartet. Und genauso wartet Jesus, bis wir mit unserer Not zu ihm kommen. Und wir werden auch ihn nicht verfehlen. Denn Jesus ruft uns zu, oder es ruft uns der Psalmbeter zu, im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir werden Jesus nicht verfehlen, wenn wir ihn anrufen. Ihr Hans Gläser, der Weg zur Buße ist falsch geschrieben. Eugen hat es mir gerade gesagt, Deutsch 4 ist halt so, hat halt nie geklappt. Also, ich gebe es zu, das ist mein Fehler. Alles andere habe ich kopiert aus dem Internet. Da hoffe ich, dass keine Fehler drin sind. Ich danke. Die Brüder, die wollten eigentlich nur ihr Problem des Hungers lösen. Das war eigentlich ausschlaggebend, dass sie nach Ägypten gezogen sind. Gott aber wollte ihnen helfen, ihre Schuld loszuwerden. Diese große Schuld, die sie schon lange mit sich rumtragen. Und niemand anderes als Josef selber, ihr eigener Bruder, der sollte da dabei helfen. Die Brüder, die 10 Männer, die waren ahnungslos, als sie vor Josef auf dem Boden gelegen sind. Aber Josef erinnerte sich sofort an seinen ersten Traum. Der erste Traum, die Getreidegarbe verneigt sich vor seiner. Die Brüder verneigen sich vor ihm, Josef. Vers 9 heißt, und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Es war soweit. Auch dieser Traum hatte sich erfüllt, genauso wie er ihn geträumt hat. Über 20 Jahre später zwar, aber genauso. Und in Vers 8 lesen wir, die Brüder erkannten ihn nicht. Ist Josef jetzt zufrieden? Gibt er sich jetzt zu erkennen? Nein, es waren Schritte notwendig, weitere Schritte auf dem Weg in der Schule, die Gott mit diesen 12 oder 10 oder 11 Männern, also ich mit der ganzen Familie Jakob, gehen musste, bis sie wirklich ausgebildet waren, dieses Volk Israel zu gründen. Auch hier eine Parallele zu Jesus. Jesus, er war Mensch, er ist Mensch geworden, er war im Himmel, Gott gleich, und wurde Mensch. Und er hat gelebt unter seinen Brüdern in Israel. Aber die Menschen haben ihn auch nicht erkannt. Und so geht es uns auch oft. Ich bin in meiner Not, in meiner schweren Situation und fühle mich alleine und vergesse und weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Und ich erkenne nicht, dass Jesus, mein Retter, eigentlich schon bei mir steht und mir helfen möchte und nur wartet, dass ich es erkenne. Josef wollte seine Brüder ja hier nicht nur Getreide verkaufen und sie für ein paar Wochen wieder heimgehen lassen, damit sie zu essen haben. Er wollte seine Brüder helfen, ihre Lebenslüge loszuwerden. Und deshalb redet Josef hart mit ihnen. Ihr seid Spione. Der Vorwurf des Spions, das ist ein kritischer Vorwurf bis heute. In fast alle Länder reicht es, dass du ins Gefängnis kommst. Oder Schlimmeres. Mit Spione geht man in der Regel nicht zimperlich um. Jeder, der mal einen James Bond gesehen hat, weiß das. Und für die Brüder beginnt jetzt eine schwere Zeit. Ein paar Verse später beschreiben sie das als Trübsal. Der Josef fragt nach, er treibt sie in die Enge, er macht ihnen Angst. Und wenn der Mensch Angst kriegt, dann wird er gesprächig. Der eine spricht gar nichts mehr, aber andere werden gesprächig und sprechen zu viel. Und so berichtet die Brüder von ihrer Familie. Wir sind Söhne eines Mannes, in Vers 11 lesen wir das. Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Wir sind redlich. Dieses Wort begegnet uns 5-mal in dem Kapitel. Als Josef das gehört hat, ist ihm das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wir sind redlich, sagen die 10 Brüder zu ihm. Ich weiß nicht, ob sie es allen Ernstes gesagt haben oder ob sie es nur einfach als Rechtfertigung sagten. Ob sie es wirklich glaubten, ich weiß es nicht. Sage die Brüder die Wahrheit? Die Wahrheit, ja, sie sind Söhne eines Mannes. Von verschiedenen Frauen mehr oder weniger geliebt. Und sie sind keine Kundschafter. Das war wahr. Aber redlich? Redlich heißt ehrlich, geradlinig, zuverlässig, ehrlich, treu. Das kann man nicht sagen. Wie war das denn damals? Wie sind sie denn mit ihrem Bruder Josef umgegangen? Wolltet sie ihn nicht umbringen? Wie war das mit der Lüge, mit der sie ihrem Vater schon 20 Jahre lang belogen haben? Wie war das mit dem Blutbad in Sichem, Kapitel 34? Wie war das mit Juda und Tamar in Kapitel 38? Viele Sachen, wir können jetzt nachlesen, die Kapitel davor. Die Brüder, sie waren alles andere als redlich. Und Josef wusste, sie waren nicht so weit. Und er nennt sie, ihr seid Spione. Ein erneuter Erklärungsversuch in Vers 13. Wir, deine Knechte, sind 12 Brüder. Sie werden immer noch gesprächiger. Sie erzählen mehr. Und Josef fragt genau nach. Söhne eines Mannes in Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater. Aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Eine harmonische Familie. Die 10 Brüder, die sorgt sich um ihren Jüngsten, das Nesthäkchen, und möchte dann beim Vater lassen, dass er die anstrengende Reise nicht mitmachen muss. So weit, so gut. Aber die Erzählung hat einen Schönheitsfehler. Sie sagt, und der eine ist nicht mehr vorhanden. Er ist einfach nicht mehr vorhanden, den gibt es einfach nicht mehr. So, zack, weiter. Und da wird Josef ja noch stutziger. Und er hakt nach. Und weil er das so nicht stehen lassen kann, kommt wieder das Urteil, ihr seid Kundschafter. Und deine Männer, deine 10, die gestandene Männer sind, die sind Kinder, teilweise schon Enkelkinder, deine rutscht Herz in die Hose. Das. Und dann steckt Josef seine Brüder 3 Tage ins Gefängnis. Und vorher nennt er ihnen noch die Bedingung für ihre Freilassung. Vers 15. Ihr sollt nicht von hier wegkommen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Und dann verschwindet sie im Knast. 3 Tage. Was wird das für ein Gesprächsthema oder welches Gesprächsthema werden die Brüder kettern, als sie die 3 Tage dort im Gefängnis waren? Die Lage, sie war aussichtslos. Warum musste das passieren? Wo ist denn die Hilfe unseres Gottes, von der unseren Vater immer berichtet hat? Die Brüder, sie müssen tief durch. Sie wissen tatsächlich nicht, ob sie dieses Land jemals lebend verlassen. Und daheim die Familie. Obwohl sie nur 3 Tage im Gefängnis waren, gegenüber 13 Jahren, die ihrem Bruder Josef in der Sklaverei und in der Gefangenschaft war. Aber es geht nicht anders. Es muss sein. Anders kommt Gott mit seinen Söhnen Israels, die er doch dringend braucht und die er doch einsetzen möchte, als Väter seines Volkes. Anders kommt er nicht ans Ziel. Und dann ein kleiner Lichtblick. Josef macht nach 3 Tagen einen neuen Vorschlag. Die Bedingung, zuerst muss Benjamin herkommen, vorher dürft ihr nicht heim. Die wird abgemildert und er sagt, einer bleibt da und die anderen 9 dürfen heim. Bringt Benjamin mit und dann wird der eine wieder ausgelöst. Und jetzt, an diesem Moment, wir sind bei Vers 21 angelangt, jetzt sind die Brüder ganz nah dran. Ganz nah dran und jetzt sprechen sie untereinander ihre Lebenslüge. Das, was sie an Ballast in sich tragen seit 20 Jahren, das sprechen sie aus. Vers 21 und 22. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten nicht auf ihn hören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Und Ruben antwortete, sagte ich euch damals nicht, versündigt euch nicht an dem Jungen und ihr wolltet nicht hören. Vielleicht haben sie wirklich seit diesem einen bestimmten Tag beschlossen, nie wieder über dieses Vorkommnis zu sprechen. Vielleicht ist wirklich dieser Moment hier vor ihrem eigenen Bruder das erste Mal gewesen seit 20 Jahren, dass sie diese Geschichte auspackten. Und in der Zwischenzeit, die langen Jahre, haben sie alle belogen. Ihren Vater, ihre Frau, ihre Kinder und sich selber. Sie haben ernsthaft geglaubt, sie könnten mit diesem Vergeher irgendwie klarkommen und leben. Und jetzt ist es ausgerechnet dieser Mann in Ägypten, der eigentlich, so nach ihrem Denken in dem Moment, mit ihrer Familie nichts zu tun hat. Ausgerechnet dieser Mann, der überführt sie ihrer Lebensschuld. Was sie nicht wissen, ist, dass Josef alles mitgehört hat. Josef kann die Sprache, die die Brüder sprechen, noch sehr genau. Obwohl er sie Jahrzehnte nicht mehr gesprochen hat. Das ist seine Muttersprache. Die verlernt man nicht. Und dann lesen wir in Vers 24. Und er wandte sich ab und weinte. Es war nicht so, dass Josef jetzt einmal triumphiert hat und gesagt hat, jetzt schenken wir denen mal richtig Ei, jetzt habe ich mal drauf, jetzt sollen sie mal spüren, wie das ist. Josef, er leidet mit. Er macht es nicht zum Spaß. Er erfüllt Gottes Plan, die Brüder zur Buße zu bringen. Auch hier gibt es Parallele zu meinem Leben mit Jesus. Ich komme zu Jesus mit meiner Not. Vielleicht eine akute Not, in der ich gerade stehe. Eine Sorge. Sorge und Nöte, die wir alle gut kennen. Das kann Krankheit sein, Beziehungsnot, Entscheidungen, Dinge, die wir zu Jesus bringen dürfen und auch sollen. Der ruft uns dazu auf. Er will unsere Not lindern und er tut es auch. Aber vielleicht will mein Herr meine Lebenskrise, unsere, eure, jedem seine Lebenskrise, eine schwere Zeit, auch dazu benutzen, vergessene oder verdrängte Schuld ans Licht zu bringen. Ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen. Es geht nicht an, dass ich andere in ihrer Not beurteile und anschaue und frage, was der oder die wohl in seinem Leben falsch gemacht hat, dass es ihm jetzt so geht. Das steht niemand von uns zu, über andere so zu denken. Das hat Jesus ganz klar gemacht. Als die Jünger ihn mal gefragt haben, wer ist denn schuld, dass dieser Junge blind geboren ist? War es die Eltern oder war es er selber? Und Jesus sagt, weder noch. Sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. Aber in der Beziehung zwischen mir und meinem Herrn Jesus, da gibt es diesen Weg, dass ich auch durch Schwierigkeiten und durch Not erkennen kann, wo ich Schuld in mir trage, die vielleicht verdrängt haben, ganz weit unter, dass ich mich selber nicht mehr daran erinnert habe. Ich habe das schon erlebt. Diesen Weg gibt es. Und Gott mutet diesen Weg auch seine Kinder uns zu. Aber es ist nicht so, dass Gott uns für unsere Schuld leiden sehen möchte. Er will, dass wir verändert werden. Und dahin ist oft ein Weg notwendig. Und auf diesem Weg leidet Gott, Jesus, genauso wie mir. Die Hanna, die kennen wir vielleicht auch aus dem Alten Testament, das ist die Mutter von Samuel. Und als sie endlich ihren Sohn gehabt hat, ist sie zurückgekommen in den Tempel und hat diese schwere Zeit, die sie davor gehabt hat, in 1. Samuel 2, Vers 6 so genannt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in die Hölle und wieder heraus. Und der Paulus, der lehrt uns und ermahnt uns im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und genauso wie Josef im Vers 24 musste auch Jesus weinen, als er auf dem Weg nach Jerusalem war und die Stadt so vor sich liegen sah und ihm bewusst wurde, welches Leid noch über die Menschen dort in dieser Stadt kommen wird. Lukas 19 können wir das lesen. Und dann nimmt Josef Simeon fest. Er lässt ihn festler vor den Brüdern und abführen. Sie hätten sich nicht aussuchen dürfen, wer da bleibt. Josef hat gesagt, Simeon, du bleibst hier. Warum Simeon? Es wird uns nicht berichtet. Vielleicht hat Simeon eine ganz besondere Schule gebraucht. Simeon war einer der aufbrausendsten. Simeon gemeinsam mit Levi, ihr könnt es in Kapitel 34 lesen, ein schreckliches Drama, was die zwei angerichtet haben. Ein Blutbad. Er musste die ganze Zeit über da bleiben, bis die Brüder zum zweiten Mal mit Benjamin gekommen sind. Aber Gott hat auch diesen Simeon, der wirklich schlimme Sachen gemacht hat, er hat ihn nicht fallen lassen, sondern er hat ihn und er wollte ihn umformen und ausbilden, dass er Stammvater werden kann und dass er einmal dort in dem ewigen Jerusalem sein Name über dem Tor stehen kann. Und deshalb musste auch Simeon diese Schule durchmachen. Die neun andere, die lässt Josef mit dem gekauften Getreide nach Hause ziehen. Josef, er ist hart zu seinen Brüdern, damit sie ihre große Schuld bekennen können und dann auch Vergebung kriegen können. Aber die Lebensmittel gegen die akute Hungersnot, die verweigert er ihnen nicht. Die gibt er ihnen reichlich. Er lässt das Geld bei jedem oben drauflegen. Keiner muss dafür zahlen. Er gibt ihnen noch Proviant mit, sodass sie unterwegs die Vorräte eigentlich gar nicht anpacken müssen. Josef ist großzügig. Eigentlich eine total schöne Geste. Aber in der Situation der Brüder, und da sehen wir, wie kurz wir oftmals, und die Brüder damals in ihrer Situation, wie kurz sie sehen können, in der Situation der Brüder, war diese Großzügigkeit, hat sie nicht den Effekt der Dankbarkeit und dass sie sich gefreut haben, sondern sie hätten es nicht erkennen können. Und mir wäre es genauso gegangen. Die Furcht, die kam zu einem neuen Höhepunkt, als sie entdeckten, dass in den Säcke von Getreide, dass dort das Geld obendrauf gelegt ist. Vers 28, da erstarrte ihr Herz und sie erschraken und sagten zueinander, was hat Gott uns da angetan? Sie können das Erlebte absolut nicht einordnen. Sie wissen nicht, wie sie ihrem Vater das beibringen sollen. Und sie erzählen dann, als sie heimkommen, tatsächlich, ehrlich, was passiert ist. Sie geben zu, was sie alles erzählt haben und dass sie auch von Benjamin geredet haben und dass der mächtige Mann in Ägypten gefordert hat, dass Benjamin mitkommen soll. Das haben sie gleich bei der Ankunft erzählt. Soweit waren sie schon. Die Sache mit Josef, die haben sie ihrem Vater noch nicht erzählt. Noch nicht. Gott geht mit der Familie von Jakob einen schmerzlichen Weg. Für niemand ist dieser Weg leicht. Und jeder wird bis aufs Äußerste belastet. Der Jakob, die Brüder, Josef. Aber Gottes Plan ist hier noch nicht zu Ende. Er geht Schritt um Schritt vorwärts. Und er führt Jakob und seine Söhne so zur Buße. Und damit in die Verheißung, ein großes Volk zu werden. Eigentlich müssten wir das nächste Kapitel und das übernächste gleich dazu nehmen. Aber das gibt es nächste Woche. Wenn wir jetzt vielleicht überlegen, ob und wo Jesus vielleicht mit mir auf dem Weg zur Buße ist, dann haben wir einen riesengroßen Vorteil gegenüber den Brüdern von Josef. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen schon das Ende. Wir wissen schon, dass Josef seine Brüder begleitet hat bis zum Ziel. Und so wissen wir, dass die Geschichte gut war, dass der Weg ein gutes Ende hat. Ein Ende, so wie Gott es geplant hat. Auch wenn die Spannung manchmal kaum auszuhalten war. Ja, auch wenn unser Leben manchmal vor Spannung und Not kaum auszuhalten ist. Wenn uns die Kraft abhanden kommen möchte, dann dürfen wir wissen, was Paulus sagt In Römer 2, Vers 33 und 34, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Jesus tritt für uns als seine Auserwählte ein. Wie die Brüder, haben auch mir noch eine Wegstrecke vor uns. Aber auch mir gehen nicht allein. Unser Herr ist mit uns. Wir möchten beten gemeinsam. Lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen. Danke möchte ich dir sagen, dass du auf unserem Weg mit dabei bist. Und dass wir unseren Weg in deinem Plan und in deiner Spur gehen dürfen. Und ich möchte dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du auch dann da bist, wenn wir in Not und in Angst und in Verzweiflung stecken und nicht drüber raussehen. Wenn wir nicht wissen, was morgen kommt und wie es weitergehen soll, dann bist du trotzdem da, wie du es uns versprochen hast. Und das möchten wir uns zusagen lassen von dir. Und das möchten wir uns auch gegenseitig zusagen. Wir möchten uns helfen. Wir möchten als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Geschwister, möchten uns gegenseitig stärken in unserer Not, wo wir uns alleine fühlen und wo wir nicht drüber raussehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alle Not kennst und dass du alle Not selber am eigenen Körper durchlitten hast und dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn nicht im Tod gelassen hast, sondern dass unser Herr Jesus auferstanden ist. Und Herr Jesus, du lebst und du bist mächtig und du bist König und du hast die Kraft und die Macht über alles. Und da möchten wir dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir jetzt in diese neue Woche gehen dürfen, in der Gewissheit, dass du mit uns gehst. Und da halten wir uns dran und da berufen wir uns drauf. Und das möchten wir auch wirklich aussprechen vor dir, Herr Jesus, du bist da. Ich danke dir. Amen.
Ja, und so gehen wir einfach jetzt mit dem Segen Gottes heimwärts. Gott behüte euch alle und bleibt gesund und behütet von unserem Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.